Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar Spatzen auf ihn ein, denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie, und es passten Spatzenhirne nicht hinein.
Heißt es etwa, dass alle, die Vorurteile haben, Spatzenhirne sind? Mein Name ist Lara Krauser. Ich bin Schülerin der 11. Klasse des Alexander S. Puschkin-Gymnasiums. Zusammen mit rund 30 Schülern aus den Jahrgangsstufen 9 und 11 habe ich mir Gedanken zum Thema Vorurteile gemacht. In verschiedenen Gruppen haben wir Musik rausgesucht, Menschen in Hennigsdorf befragt, Fakten gecheckt und auch mit Experten gesprochen. Eine Gruppe ist vom Gemeinschaftszentrum in der Parkstraße losgezogen, durchs Paul-Schreyer-Viertel in die Havelpassage bis zum Gymnasium. Sie haben den Menschen folgende Fragen gestellt.
Wie finden Sie es denn, dass es Vorurteile gibt, also dass Menschen Vorurteile haben?
Ja, Vorurteile sind eine normale Sache. Die kann man abbauen, kann man akzeptieren, wie auch immer. Ich habe gelernt, damit zu leben. Jeder hat Vorurteile gegen was auch immer. Das ist eine normale Sache eigentlich, gehört mit dazu.
Da ich selbst damit schon zu tun hatte, finde ich es eigentlich nicht wirklich gut, da man den Menschen erst mehr kennenlernen sollte, um irgendein Urteil überhaupt über ihn zu haben.
Es gibt ja welche. Damit muss jeder zurechtkommen, wenn man zur Minderheit gehört. Und dazu gehören wir als Glaubensgemeinschaft, ja.
Wie finden Sie es denn, dass es Vorurteile gibt, also dass Menschen Vorurteile haben?
Also das ist erstmal eine ganz normale menschliche Angelegenheit. Menschen fürchten sich vor dem, was sie nicht kennen, vor dem, was sie glauben, was andere Schöneres, Besseres haben. Und daraus entstehen Vorurteile. Wichtig ist, dass man dagegen angeht und dass man die Entstehung von Vorurteilen in ihrer Ursache erkennen kann, dann kann man gegensteuern.
Ja, jeder Mensch hat Vorurteile, und zwar immer. Also wenn ich eine neue Person sehe, dann habe ich ja erstmal ein Bild von der. Und da es nicht auf Fakten basiert, ist es schon mal mit Vorurteilen belastet.
Nicht gut, weil Vorurteile hat immer was damit zu tun, dass Leute über andere nichts wissen, beziehungsweise nichts Genaues wissen. Und wenn man dann über bestimmte Dinge nichts Genaues weiß oder nicht 100% über die Dinge Bescheid weiß und dann daraus sich über Personen dann eine Meinung bildet, dann sind das die Vorurteile, die man nicht haben will.
Welche Vorurteile begegnen dir so täglich?
Jetzt abgesehen von den Vorurteilen, die man so kennt.
Welche sind das zum Beispiel?
Naja, man könnte jetzt so stereotype-mäßig sagen, halt, dass zum Beispiel die Deutschen immer pünktlich sind, was ja erstmal auch ein Vorurteil ist und was in meinem Fall schon mal nicht zutrifft.
Welchen Vorurteilen begegnen Sie?
Na, vorwiegend auf politischem Wege Vorurteile. Das sind eigentlich die meisten, die mir täglich eigentlich entgegenkommen.
Welchen Vorurteilen sind Sie denn begegnet?
Arrogant, Psychopathin. Es gibt eine Menge. Wird viel geredet.
Und was sind so die meisten Vorurteile, denen Sie begegnen?
Das sind oftmals Vorurteile, dass die ältere Generation, ja, weil sie nicht hineingewachsen ist in das elektronische Zeitalter, dass sie eben mehr oder weniger inakzeptabel ist für junge Leute.
Welchen Vorurteilen begegnen Sie speziell als Sozialarbeiter?
Naja, auf alle Fälle Vorurteile gegenüber jungen Menschen oftmals, von Älteren. Und ja, Vorurteile gegenüber meiner Arbeit manchmal auch.
Religiöse Vorurteile. Dass man meint, dass Zeugen zum Beispiel eine Sekte wären.
Oder dass immer weniger Menschen überhaupt an Gott glauben und dass man sich so offen zum Gott bekennt.
Welche Vorurteile beeinflussen Sie täglich?
Tja, da ich mich mehr mit positiven Menschen abgebe, würde ich sagen, habe ich nicht so viele, aber man begegnet vielen Vorurteilen, wenn man etwas über andere Menschen hört, die sagen, ah ja, der war negativ, der war negativ.
Haben Sie Vorurteile, die Sie täglich beeinflussen in Ihrem Handeln? Oder?
Der Staat zwingt mir immer Dinge auf, die ich gar nicht will. Nein. Von außen her kriege ich immer diktiert. Aber ich selber, warum, ich werde ja nicht mehr gefragt. Ich kann das Wetter nicht ändern, weil das auch andere bestimmen. Also es zieht sich das durch mein ganzes Leben.
Und welche Vorurteile beeinflussen Sie täglich in Ihrem Handeln oder auch in Ihrem Umgang mit Menschen?
Die Sache ist die, wir leben zurzeit, und das merke ich hier von Jahr zu Jahr immer mehr, in einer sehr, sehr stressigen Zeit. Wir haben für viele Dinge, die wir erledigen müssen, immer weniger Zeit. Und wenn dann die Dinge nicht so ganz laufen, dann wieso kriegt er das jetzt nicht hin, und das kann doch nicht wahr sein, und dann hat er das nicht drauf oder kann er das nicht, dann entstehen genau diese Sätze, die eigentlich irgendwie zwar kein Vorurteil sind, aber schon diesen Touch eines Vorurteils bilden. Und das versuche ich auch zu umschiffen. Auch wenn man dann bestimmten Stress hat, versuche ich immer, die Ruhe zu bewahren, dass man auch versucht zu verstehen, warum reagiert er so? Warum handelt er so?
Haben Sie Vorurteile, die Sie täglich beeinflussen in Ihrem Handeln oder in Ihrem Denken?
Wir bemühen uns, sehr neutral zu sein. Die Bibel spricht davon, dass Gott unparteiisch ist. Deswegen sind wir bemüht, alle Menschen zu lieben, so wie sie sind, egal welche Hautfarbe sie haben, welche Nationalität oder ob sie reich, arm sind oder gut angezogen oder schlecht. Also es sollte nicht das Prinzip sein, dass man nach dem Äußeren urteilt.
Also erwischen Sie sich nicht ab und zu mal dabei, dass Sie doch jetzt mal ein Vorurteil haben und dann dem Menschen anders gegenübertreten?
Nee, wir bemühen uns wirklich.
Also ich habe Vorurteile. Ich zum Beispiel jemanden sehe, dann bin ich ziemlich schnell dabei, mir anzumaßen, ein Urteil über ihn zu geben, weil er etwas Besonderes trägt, weil er mit den Augen rollt, weil er immer missgelaunt aussieht. Und erst wenn ich den Menschen kenne, muss ich mir eingestehen, ich habe mich geirrt. Das ist ein ganz sympathischer Typ.
Und was denken Sie, kann man gegen Vorurteile tun? Also wie kann man diese verringern?
Durch gute Aussprachen.
Zwischen den
einzelnen Leuten, bei denen man so etwas bemerkt.
Ja, und was denken Sie, kann man im Allgemeinen gegen Vorurteile tun?
Einfach von klein auf dieses vorurteilhafte Denken verändern, weil manches wird einem ja von den Eltern schon mitgegeben, dass es einfach von klein auf halt nicht so stattfindet.
Und was denken Sie, kann man tun, dass diese Vorurteile vermindert werden?
Ja, wer müsste der Staat wohl sicherlich ein bisschen eingreifen und die Menschen in ihrer Hinsicht beeinflussen und nicht bloß reden und um gut Wetter bitten und immer sagen, Leute, ihr, sondern sie müssten bitte schön auch mal was einbringen. Also was Handfestes. Sie bringen ja vieles ein vor der Wahl, aber das ist dann immer irgendwie so ein bisschen matschig Apfel.
Und was denkst du, kann man gegen Vorurteile tun?
Naja, man kann versuchen, sich vorher klarzumachen, dass man die nicht beachten sollte. Wenn man jetzt das erste Mal mit Leuten spricht zum Beispiel oder halt irgendwas aktivitätentechnisch macht. Man sollte sich halt bewusst sein, welche Vorurteile existieren oder welche man selber hat und dann halt versuchen, davon wegzukommen und einfach sich eine Meinung neu zu bilden, die unvoreingenommen ist. Und, ja.
Was denken Sie, kann man gegen Vorurteile tun?
Naja, hart dran arbeiten, versuchen sie abzubauen in der Hinsicht, dass man immer wieder versucht, das Gegenteil zu beweisen. Mhm. Ja, und eben auch lernt damit manchmal zu leben, wenn sie nicht allzu krass sind.
Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit.
Frau. Männer rauchen Pfeife. Männer sind furchtbar schlau. Männer bauen Raketen.
Männer von Herbert Grönemeyer kennen ja viele. Wir haben es insgesamt mit allen abgestimmt. Jetzt hört ihr eine kurze Begründung, warum es ausgewählt wurde.
Ich heiße Selina und ich habe mir das Lied von Herbert Grönemeyer namens Männer ausgesucht. In dem Lied geht es auch um viele Vorurteile, die geschürt und dann wieder entkräftet werden, weil sie sich gegenseitig teilweise widersprechen, wie zum Beispiel, dass Männer heimlich weinen, aber im Gegensatz furchtbar stark sind. Oder dass sie Geborgenheit geben, aber verletzlich sind. Es sind viele Vorurteile genannt, die man auch auf andere Geschlechter übertragen könnte. Also es ist nicht geschlechterspezifisch, bis auf das Wort Männer oder halt Frauen. Und es spielt darauf an, dass bestimmte Vorurteile eventuell auch erfüllt werden müssen, um in der Gesellschaft als Mann oder Frau oder divers wahrgenommen zu werden und akzeptiert zu werden. Und wenn man diese Vorurteile nicht erfüllt, dann ist man vielleicht kein richtiger Mann. Und es regt zum Denken an, indem gefragt wird, wann ist denn ein Mann eigentlich ein Mann?
Zum Thema Männer und Frauen gibt es ja so einige Vorurteile. Wir haben hier mal genauer hingeschaut.
Fakten gegen Vorurteile. Hier ein paar Beispiele.
Aussage.
Frauen können nicht Auto fahren.
Fakt.
Frauen haben in Brandenburg eine Quote von 187 Unfällen auf 100.000 Einwohner. Männer haben eine Quote von 413 Unfällen auf 100.000 Einwohner. 2008 ging ein Drittel der Unfälle auf Männer.
Ein anderes Thema, wo etliche Leute ihre Meinung zu äußern, sind Asylbewerber. Auch hier haben wir mal etwas genauer hingeschaut.
Aussage.
Die Asylbewerber sind doch alle gefährlich und kriminell.
Fakt.
Es gibt keine Hinweise, dass Flüchtlinge öfter straffällig werden als andere Menschen. Auch nicht, dass Menschen nicht deutscher Herkunft krimineller sind als die Durchschnittsbevölkerung.
Tim und Kim aus der 9. Klasse haben gemeinsam mit Frau Burczyk aus dem Fachdienst Familie, Jugend und Integration ein Gespräch mit folgenden Personen geführt. Johannes Schahn, das ist der Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde zu den Heiligen Schutzengeln in Hennigsdorf. Thomas Günther, das ist unser amtierender Bürgermeister. Und Lema Safi, sie ist eine ehemalige Schülerin vom Puschken-Gymnasium. Jetzt studiert sie an der FU.
Ich bin Kim Jerome Könige, gehe aus Alexander-Sergio-Puschkin-Gymnasium und bin 14 Jahre alt. Wie sind Sie auf den Beruf gekommen?
Naja, ist ja kein Ausbildungsberuf, sondern ich bin hier in Hennigsdorf geboren, lebe auch mit dem Ausnahme von einem Jahr Studium, lebe auch hier. Und wenn man so eine Verbindung hat zu der Stadt und dann auch auf der anderen Seite gleichzeitig Politik studiert, ich habe ganz viele Funktionen in der Partei gemacht. Ich war im Parlament in Brandenburg 13 Jahre im Landtag. Und dann kommt man irgendwann mal auf den Gedanken, wie will man sich da weiterentwickeln und hätte man Lust, da mal eine neue Perspektive einzunehmen. Und als Bürgermeister natürlich was unheimlich gut vor Ort, vor der eigenen Haustür liegt, was Spaß macht, weil man kennt die Stadt, kenne viele Leute hier. Man hat die Entwicklung beobachtet und das ist einfach auch schön, so ein Stückchen das mitzubegleiten und auch eine Entwicklung voranzutreiben und das zu sehen vor allen Dingen. Ja, ansonsten hat man ja in Politik immer nur, dass man über Dinge redet, die dann andere machen oder wo man Gesetze verabschiedet und da sieht man nicht unbedingt, was passiert. Und hier sieht man, was passiert.
Also ich hatte Fragen für den Herrn Pfarrer ausgesucht. Und würde ich ganz gerne mal wissen, wie auch Sie zu dem Beruf gekommen sind, also was die Geschichte dahinter ist.
Da könnte ich jetzt viel erzählen. Also es ist Berufung. Ich habe mir das in gewisser Weise natürlich selbst ausgesucht und entschieden, das Priester zu werden. Aber dahinter steckt auch ein Ruf von Gott. Ich glaube an Gott und der hat mich sozusagen zu sich gerufen in dieser besonderen Weise. Eine lange Ausbildung, Studium, Theologie, Philosophie, in Berlin, in Rom und dann auch die pastorale, die praktische Ausbildung auch in missionarischen Praktika. Und dann letztlich hat mich dann der Bischof zum Priester geweiht von Berlin und mich dann tatsächlich vor 4 Jahren hier nach Hennigsdorf geschickt als katholischer Pfarrer. Auch das habe ich mir in gewisser Weise nicht selbst ausgesucht. Das ist auch ein Ruf gewesen von dem zuständigen Bischof hier und diese Aufgabe habe ich aber sehr gerne und bis heute auch sehr gerne angenommen.
Hallo, ich bin Jennifer Butschig und Sozialarbeiterin in Hennigsdorf und arbeite für die Stadtverwaltung. Ich darf Lema Safi interviewen. Lema, ich kenne dich schon als Jugendliche. Wir haben ganz, ganz viel zusammengearbeitet. Du bist im Alter von 4 Jahren nach Hennigsdorf gekommen. 3, 3,5, 4 Jahren. Und zwar bist du mit deinen Eltern geflüchtet aus Afghanistan und bist dann letztlich hier bei uns in der Gemeinschaftsunterkunft gelandet. Hast dann hier die Grundschule besucht, die Fontane-Grundschule, warst dann auf dem Gymnasium, hast den Abitur gemacht und hast gerade während der Abiturzeit wahnsinnig viel in Hennigsdorf gearbeitet, hast dich eingebracht, hast viel politisch auch gemacht, nicht in der Partei organisiert, aber du hast dich stark, würde ich mal sagen, gegen Ausgrenzung eingesetzt oder dich dafür eingesetzt, dass sich Menschen begegnen. Jetzt studierst du, du warst ein Jahr lang in Japan, in Hiroshima und hast dort mit Menschen mit Behinderungen arbeiten dürfen, bist jetzt wieder zurück und studierst Japanologie an der FU, an der Freien Universität. Und ich freue mich ganz doll, dass du nochmal hier bist, weil ich finde, dass das ein sehr guter Gegenpart ist zum Priester, zum Bürgermeister. Und du bist Muslima, auch noch. Sehr spannend. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du ein bisschen was darüber erzählst, wie dein Großwerden hier in Hennigsdorf war.
Danke für die tolle Vorstellung. mein Großwerden hier in Hennigsdorf, also als kleines Kind habe ich das nicht so wahrgenommen, also diese Ausgrenzung, weil man da eher mit anderen Dingen beschäftigt ist, als darauf zu achten, was andere von einem halten oder denken. Deswegen ist es mir während der Grundschulzeit nicht wirklich aufgefallen, weil es einfach nicht etwas war, wofür ich mich interessiert habe. Und ich würde sagen, vom Kopf her kleine Kinder noch nicht so weit sind, sich dem Leben in dieser Richtung, also sich da zu interessieren oder dass denen das auffällt. Aber so später, während der Schulzeit auf dem Gimmi, wurde schon ein bisschen auffälliger, weil nicht ich persönlich am Anfang diese Ausgrenzung gespürt habe, sondern andere kleinere Gruppen. Und das war so der Grund, wieso ich darauf aufmerksam geworden bin. Nicht nur jetzt in Bezug auf Flüchtlinge oder Religion, sondern einfach nur kleine Dinge, weswegen Leute ausgegrenzt wurden. Sei es jetzt, wie man ausgesehen hat, wie man aufgetreten ist, was man gesagt hat. Das waren so die Dinge, was mich darauf aufmerksam gemacht hat und was ich sehr hinterfragt habe, weil ich schon denke, dass wir Menschen alle gleich sind, egal woher wir kommen, egal was wir an Religion praktizieren. Und das war so, ja, der Grund für mich, mich mehr dafür zu interessieren, meine Zeit mehr da rein zu investieren und rauszufinden, wieso das so ist und was man dagegen tun kann, weil wenn man sich nicht dafür interessiert, wenn man die Augen davor verschließt, kriegt man das nicht mit. Und man schließt sich davor ab. Wobei es da ist, es existiert und es ist für jeden präsent, nur wir wollen es nicht präsent haben. Deswegen finde ich, bin ich sehr begeistert, dass es diese Gruppe gibt, dass wir darüber frei reden können. Und ich hoffe, das öffnet denen die Augen.
Ist zu kalt. Frauen müssen Pipi, Frauen haben Angst im Wald. Bis sie haben, was sie wollen, geben sie nicht Ruhe. Frauen haben immer zu wenig Schuhe. Frauen haben Uhren, doch sind immer zu spät. Frauen haben Hunger, doch sind immer auf Diät. Denn Frauen werden älter, doch man darf es sie nicht ansehen. In jeder Lebenslage muss eine Frau ihrem Mann stehen. Frauen sind wie Wesen von einem anderen Planeten. Es ist so wie mit Chinesen. Ich hab keinen Plan, wovon die reden. Ich wär so gern mal eine Frau. Sag mal, wär ich dann genauso? Männer geben immer Gas. Männer sind irgendwie weich in der Birne. Männer lieben Science-Fiction-Filme. Männer gehen nicht shoppen, Männer kaufen Sachen. Männer haben die Kontrolle, auch wenn sie's mal laufen lassen. Denn Männer haben's leicht, der läuft bei den Männern. Manche werden reich, andere enden als Penner. Denn die Gesellschaft misst den Mann daran, wie viel er wohl verdient. Und junge wilde Männer steckt man ruhig mit Ritalin. Ja, Männer sind erkältet und der Notstand bricht aus. Doch ein Mann hat Gefühle, er spricht sie bloß nicht aus. Männer sind wie Wesen von einem anderen Planeten. Manche werden Generäle, dabei können sie nicht mal lesen. Ich wär so gern mal eine Frau. Sag mal, wär ich dann genauso? Wär jede Frau einmal ein Mann. Sag mal, was wäre denn dann los? Männer und Frauen sind wie Wesen von verschiedenen Planeten. Sie passen nicht zusammen, doch ziehen sich an so wie Magneten. Ich wär so gern mal eine Frau. Sag mal, wär ich dann genauso? Wär ich dann genauso? Wär jede Frau einmal ein Mann. Sag mal, was wäre denn dann los?
Wir haben eingangs schon, also noch bevor das Mikro an war, darüber gesprochen, dass ich dich gleich fragen werde, wie du das jetzt einschätzt in Henningsdorf, wenn man als Jugendlicher, als Kind mit Fluchterfahrung hier groß wird. Ist das ein Unterschied zu deiner Zeit? Du warst jetzt ja auch ein Jahr weg, das finde ich dann immer noch spannender, wenn man dann zurückkommt und sich wieder entscheidet, in Henningsdorf zu leben. Gibt es einen Unterschied? Ist es ein Unterschied, als Kind mit Fluchterfahrung in Henningsdorf groß zu werden, vielleicht in einer Gemeinschaftsunterkunft zu leben, als zum deutschen Kind, was hier groß wird? Und wie es, du hast ja gesagt, du hast deine Kindheit hier sehr positiv erlebt, trotz Gemeinschaftsunterkunft und so. Ist es jetzt anders? Wie ist deine Einschätzung?
Es ist definitiv anders im Vergleich zu davor und vor allem im Vergleich zu der Zeit in Japan, weil, wie gesagt, ich habe das Thema für mich entdeckt oder das Thema halt gesehen und auch spüren können. Nur hat es mich nicht so sehr getroffen, weil ich mich immer als Deutsche gesehen habe, weil ich bin hier groß geworden, hier zur Schule gegangen, ich beherrsche die deutsche Sprache, ich habe hier mein Abi gemacht, dementsprechend habe ich mich als eine Deutsche gesehen und nie als jemand anderes. und mich auch selber optisch nie anders gesehen, weil du hast dunkle Haare, ich habe dunkle Haare, du bist ein bisschen dunkler, also vom Hautton her, ich habe auch einen dunkleren Hautton, aber das macht uns trotzdem nicht anders.
Fakten gegen Vorurteile.
Aussage.
Alle Blondinen sind dumm.
Fakt.
Die Haarfarbe eines Menschen hat in keinster Weise etwas mit der Intelligenz zu tun. In einer US-Studie haben sich 10.000 US-amerikanische Frauen und Männer einem IQ-Test unterzogen. Mit dem Ergebnis, dass Blondinen keinesfalls dümmer sind. Ganz im Gegenteil, ihr IQ lag sogar minimal über dem der anderen Haarfarben.
Und dann bin ich halt nach Japan gegangen und als ich zurückgekommen bin, war es, als wäre ich wo ganz anders. Als wäre ich noch nie in Deutschland gewesen, als wäre ich noch nie in Hennigsdorf gewesen. Das ist wahrscheinlich auch dem zu schulden, dass wir mehr Leute aus dem Ausland hier haben und diese Vorurteile immer stärker geworden sind, die es gibt, also diese Vorurteile. Das war so der Moment, wo ich realisiert habe, davor auch, bevor ich nach Japan gegangen bin, aber das war so ein starker Moment, wo ich realisiert habe, du gehörst nicht dazu. Du bist nicht eine von uns. Also jetzt von den Leuten, die in Hennigsdorf wohnen oder in Deutschland. Du bist keine von uns. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Ich habe, weiß nicht, ich habe mich immer als Deutsche gefühlt, nur um herauszufinden, du bist keiner.
Du hast gesagt, es ist schon ein deutlicher Unterschied. Du hast gesagt, es hat so ein bisschen zugenommen, meinst du, die Ausgrenzung oder vielleicht auch Vorurteile, wie auch immer. Wir haben schon, als du nur hier warst, als du hier Abitur gemacht hast, immer gesagt, Menschen müssen einander kennenlernen, nur Begegnungen schaffen Vorurteile ab. Und du hast es ganz stark auch gelebt und als Jugendliche bist du mit 50 Familien plus Kinder zum Beispiel nach Germendorf gefahren. Du hast irgendwie bei der OVG Busse reservieren lassen und bist mit über 100 Menschen irgendwie durchs Oberhavelland gefahren, die alle eine Fluchterfahrung hatten oder manche deutsche Familien waren auch mit dabei. Was waren da so die schönsten Momente?
Also das Allerschönste ist natürlich, dass wir alle zusammenkommen konnten, an einem Punkt schöne Zeit miteinander verbringen konnten und einfach das, was in der Vergangenheit war, dass unsere alltäglichen Probleme vergessen konnten und wir sein durften, ohne dass man auf uns herabblickt. Dadurch, dass es größtenteils halt ausländische Familien waren, war es so, man hat sich dazugehörig gefühlt, nicht ausgegrenzt. Und es war für mich sehr schön, auch diese Möglichkeit zu haben, von so einem Projekt teil zu sein und einfach die Freude der Menschen zu sehen, mal einfach zu vergessen, was ist, weil es schon für Leute mit Fluchterfahrung sehr schwierig ist, sich in einem neuen Land zu integrieren. Für die Kinder vielleicht nicht so sehr, weil die sind noch sehr jung, die verstehen das nicht. Und Kinder sind einfach, die laufen einfach auf das Neue zu und lassen sich einfach davon umarmen, während es bei den Älteren so ist, dass sie erstmal das Alte verarbeiten müssen, was sie nicht verarbeiten können. Vor allem die Leute, die aus Kriegsgebieten kommen, die können einfach nicht das vergessen, was sie erlebt haben. Und dann einfach von Grund auf neu starten müssen in einem Land, wo sie die Sprache nicht beherrschen, wo sie die Kultur nicht kennen und von jetzt auf gleich was Neues sein müssen. Und das waren so die Momente, wo mir aufgefallen ist, dass die Leute einfach mal diese Last von den Schultern werfen konnten und einfach eine kurze Zeit, in der langen Zeit, die sie hier sind, mal genießen konnten und einfach nicht an das, was darauf kommt, nachdenken mussten.
Jetzt würde ich wieder an Kim übergeben, weil wir jetzt uns dem Thema, war eine schöne Überleitung, Vorurteile nähern wollen.
Ich würde jetzt wieder ein paar Fragen an Sie, Herr Bürgermeister, stellen. Und zwar, welche Vorurteile benutzen Sie im Alltag und wurden eventuell schon mal Vorurteile gegen Sie gewandt?
Ich benutze keine Vorurteile, jedenfalls nicht bewusst. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man möglichst versucht möglichst vorurteilsfrei sozusagen umzugehen, gerade wenn man sozusagen in so einer Stadt ganz viel Kontakt mit Menschen hat, ist das eine ganz wichtige Voraussetzung. Und dafür ist aber irgendwie, glaube ich, notwendig, dass man selber erkennt, man hat wie jeder andere Mensch auch Vorurteile im Kopf oder einfach Erwartungen, Klischeebilder. Ja, ich habe lange darüber nachgedacht, was sind eigentlich Vorurteile? Ja, was ist eigentlich ein Vorurteil? Das ist quasi schon mal eine vorgefertigte Meinung. Eine Schablone, wo man erwartet, dass es so ist und nicht anders. Und wenn man davon, also weiß, dass jeder, glaube ich, jeder Mensch sowas im Kopf hat und davon versucht wegzukommen oder einfach erstmal nur das zu überdenken, zu gucken, ich habe jetzt sozusagen in eine bestimmte Richtung eine Meinung, die ist vorgefertigt. Gibt es vielleicht auch andere Argumente? Kann man auch mal in die andere Richtung gucken? Was gibt es als Gegenthese zu einer Vorurteilsthese? So. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, so überhaupt erstmal grundsätzlich ranzugehen, eben halt, weil Menschen eben da sehr sensibel sind, wenn man ihnen mit Vorurteilen oder einer vorgefertigten Meinung begegnet. Selber merke ich natürlich immer, dass Menschen kommen und sozusagen bestimmte Dinge von den Politikern oder den da oben erwarten. Das ist sozusagen so ein klassisches Bild. Ich selber bin ja hier unten, kann sowieso nichts machen. Ich werde nicht gehört, auf mich schaut man nicht, interessiert niemanden, was ich sage. Und die da oben machen sowieso, was sie wollen. So. Und an dieser Grundidee entspringt dann eine ganze Reihe von Themen. Ist ja egal, brauche mich ja gar nicht zu bemühen. Ich brauche mich ja nicht um Sachen zu kümmern, sondern die machen eh, was sie wollen. Und ich glaube, wenn man da möglichst offen versucht, den Leuten entgegenzutreten, ohne Vorurteile, wenn man sagt, was ist dein Problem, was kann ich für dich tun, gibt es eine Möglichkeit, dass du dich selber einbringst. Wenn man erstmal versucht wegzuschieben, dass Leute da mit einer vorgefertigten Meinung kommen, ich glaube, dann ist das schon mal eine gute Basis so für Kommunikation, weil Vorurteile bewegen sich ganz oft so im Bereich von Kommunikation und Vorurteile sind eine dicke Schicht Eis, die muss man da erstmal brechen. Das braucht eine Weile, aber kann gelingen, wenn man möglichst offen auf Menschen zugeht.
Wir haben noch ein paar Beispiele gesammelt von den Klassen und zwei Vorurteile werden davon zum Beispiel: Bürgermeister sind Schnösel und Bürgermeister sind bezahlte Urlauber, und wir wollten gerne mal Ihre Meinung dazu hören, was Sie davon halten.
Naja, da kann man ja nicht mehr, als wenn das ein Vorurteil ist, nicht dagegen argumentieren, sondern nur sagen, naja, ich bin hier das, worum es geht, ich bin das Vorurteil, und schau mal, ob ich deinem Vorurteil entspreche. So, also denk mal über dein Vorurteil nach. Klappt es? Funktioniert es? Und ich würde auch jeden mal einladen, sozusagen mal mit mir einen Arbeitstag zu verbringen, wenn er glaubt, dass das zu langweilig ist. Kann ich jetzt nicht sagen. Insofern einfach mal schauen, ja, einen Tag Praktikum in der Stadtverwaltung und dann das Vorurteil hinterfragen.
So, bevor ich jetzt zu den Vorurteilen komme, hätte ich noch ein paar Fragen. Und zwar, sind Sie mit Andersgläubigen befreundet?
Ja, willst du auch wissen, welche oder was für Andersgläubige? Ja. Also ich habe einige Freunde, die glauben zum Beispiel in dem Sinne nicht wie ich an Gott, sind keine Christen, nicht getauft. Ich weiß nicht, ob sie an Gott glauben oder nicht, das kann man ja nicht sagen. Das ist eine sehr private, also persönliche Sache. Und ich glaube auch viele, die nicht in einer Kirche sind oder sich nicht zu einem Glauben bekennen, in diesem Sinne, die glauben doch an irgendwie etwas. Also da ist immer, ja, oder zumindest sagen sie, dass sie es nicht glauben, so in dem Sinne, des eben Nicht-Glaubens-Glaubens. Und von daher sind da schon einige. Ich habe auch jüdische Freunde. Ich bin in Berlin-Kreuzberg groß geworden und da waren auch viele Muslime in unserer Gegend, also mit denen ich jetzt nicht so direkt vielleicht eng befreundet war, weil ich auch nicht dort zur Schule gegangen bin. Also in dem Sinne auch nicht so die Möglichkeit hatte, viele Kontakte so schnell zu knüpfen, aber doch sehr gute Bekanntschaften auch bei uns im Haus und bei uns, also da, wo ich groß geworden bin, die einfach in der Gegend, muslimische Familien, große Familien, so wie die Familie, aus der ich stamme, also da gab es gute Kontakte immer.
Welche Vorurteile hast du denn, Lima? Und jetzt sag mir nicht, du hast keine Vorurteile. Hast du Vorurteile?
Ich selber Vorurteile gegenüber anderen Leuten?
Ja.
Wie der Herr Bürgermeister schon meinte, man kann nie vorurteilsfrei sein. Natürlich hat jeder Vorurteile. Aber die beste Lösung oder die beste Möglichkeit, dagegen anzukämpfen, ist einfach auf das, was man sich... Also wenn dieses Vorurteil kommt, einfach auf den Menschen zugeht und mit denen redet. Und ich versuche das so gut wie möglich in meinem Leben umzusetzen, sodass ich gegen mein eigenes Ego quasi arbeite. Und Vorurteile sind ja Dinge, wo man sich selber besser sieht als jemand anderes. Mich selber irgendwie ein bisschen runterreden, weil ich bin nicht besser als jemand anderes. Und das ist halt das, was ich gegen Vorurteile tue, gegenüber anderen.
So wahnsinnig vernünftige Menschen, die wir hier. Ich hatte zum Beispiel immer das Vorurteil, gar kein großes, dass man als Kind, dass man Priester wird und sein will, weil man dann immer die besten Texte lesen darf, weil man immer die Jesusrolle lesen darf. Oft, oder die Texte, war immer mein Vorurteil, total lustig, was ja überhaupt nicht stimmt. Ich bin dann auch älter geworden. Ich habe aber Vorurteile und merke das auch in meinem Alltag und das erschreckt mich dann immer, dass ich manchmal zum Beispiel denke, na, alle alten Leute sind sowieso meckerig. So, ich habe das. Also ich versuche das dann nicht auszusprechen oder so und versuche das auch selber zu hinterfragen und natürlich den Menschen kennenzulernen. Aber meine Welt macht das auch ein bisschen einfacher. Also ne, Vorurteile geben mir auch Sicherheit und Schutz irgendwie, weil meine Schublade dann funktioniert. Kein typisches Vorurteil? Also wo du jetzt drüber lachen würdest, ich lache ja über mein Priestervorurteil jetzt auch.
Dass Politiker nur große Töne klopfen und dass nichts dahinter ist. Okay, ab und an ist wirklich nichts dahinter, aber es gibt schon viele Politiker, die was machen.
Genau, du bist ein wahnsinnig politischer Mensch und du hast gesagt, umso mehr du dich mit Politik beschäftigst, umso trauriger macht dich das. Gleichwohl du als Jugendliche sehr politisch agiert hast und dich nicht mit den Dingen abgefunden hast, wie sie sind, sondern gehandelt hast. Und trotzdem macht dich das traurig. Also wie seht ihr denn das? Handeln Politiker oder quatschen sie nur? Hast du einen Vorteil zum Thema Politiker?
Ich würde sagen, dass auf jeden Fall Politiker die eine oder andere Sache sagen, aber das auch halten. Aber manche Sachen, die kann man vielleicht einfach nicht in die Realität setzen.
Und sie sagen es trotzdem.
Ja.
Und bei dir, Tim?
Ja, auch natürlich das Vorurteil halt, dass Politiker große Töne spucken und dann aber nichts machen. Aber ich sag mal so, das ist auch häufig so, dass es nicht wirklich stimmt, weil man das auch meistens nicht so mitbekommt, wenn man es nicht gerade verfolgt, was so in der Politik quasi so passiert.
Ich glaube, Jennifer hat ja so ein bisschen versucht, sozusagen rauszukitzeln, was unsere Vorurteile sind. Und dann sage ich so mal eins, das wird auch ganz oft bestätigt, weil ich habe so eine Bürgersprechstunde, da kommen Leute und sagen, also, was so in Henningsdorf nicht stimmt und was verbessert werden muss. Und da kommt ganz oft das Vorurteil, ja, diese Jugendlichen, die hängen ja nur rum, spielen mit ihren Smartphones, machen laute Musik, stören alle anderen und wissen sonst mit ihrem Leben nichts anzufangen. Kriege ganz oft so, wenn Leute zu mir kommen, sagen, ja, so gerade auf dem Postplatz, ja, da musst du doch mal was machen, Bürgermeister. Ich mache dann immer gegen so eine Vorurteile dann auch was gegenzusetzen und freue mich dann auch wirklich immer ernsthaft, wenn es neben denen, die es da gibt, ja, auch andere gibt und ich dann mal erzählen kann, was die machen in ihrer Schule, ehrenamtlich zum Beispiel. Und dass natürlich auch Jugendliche gibt, die sich sehr wohl um ihre Gemeinschaft, ihre Perspektive, ihr Leben kümmern. Also es gibt immer Belege für Vorurteile, sonst würden die ja aussterben. Und es gibt aber auch mal das Gegenteil. Und genau das macht unsere Welt ja so spannend. Sie ist eben nicht schwarz-weiß, Vorurteile geben und Sicherheit, weil das ist so eine schöne Leitplanke. Ja, aber die Vorurteile zu zerstören oder dagegen zu arbeiten, genau das macht das Leben ja so bunt und vielfältig. Sich selber überprüfen und sich damit weiterentwickeln, das ist das, was Leben bedeutet, was sozusagen Vorankommen bedeutet. Deshalb immer Vorurteile hinterfragen, nicht irgendwie sagen, Vorurteile müssen weg, sondern sie hinterfragen und sie damit kleiner und nicht so mächtiger machen. Das ist das Thema.
Aber ich fühle mich eigentlich ganz wohl mit meinen Vorurteilen. Das ist anstrengend, mich zu hinterfragen. Macht richtig Arbeit. Und viel einfacher ist es, wenn ich sage, Achtung Lima, das ist nicht meine Meinung, alle Muslime sind Terroristen.
Fakten gegen Vorurteile.
Aussage.
Die Asylbewerber bringen den Terror nach Deutschland.
Fakt.
Manche sind auch Opfer des Terrors geworden. Es gibt keinen Grund, Menschen muslimischen Glaubens für alle Terrorakte verantwortlich zu machen.
Alle Muslime sind Terroristen. Das ist viel einfacher. Da brauche ich mich nämlich gar nicht mit dir auseinandersetzen. Dann bist du einfach gefährlich. Oder all deine Leute. Was sagst du dazu, wenn dir sowas gesagt wird?
Das waren zwei Vorurteile in einem Satz. All meine Leute. Ich finde, das ist schon irgendwo... Also Vorurteile abzubauen oder sie zu hinterfragen, wie Herr Bürgermeister schon meinte, ist ja ein Prozess des Lernens. Und wenn man nicht lernen will, dann bleibt man halt in diesem dunklen Loch, wo man allem gegenüber Vorurteile hat. Und alle Muslime sind keine Terroristen, genauso wie Christen beziehungsweise die Pfarrers und Priester keine Vergewaltiger sind. Oder das sind ja auch Vorurteile, die es gibt. Und wenn man diese nicht hinterfragt und gegen diese agiert und auch, ich finde auch, wir Muslime sollten was dagegen tun, weil das ist unsere Aufgabe, Christen müssen auch was dagegen tun, Juden genauso, diese Vorurteile einfach nichtig zu machen, weil das ist eine Aufgabe von beiden Seiten, sowohl von dem, der diese Vorurteile hat, als auch dem sie gewidmet sind, dass wir beide arbeiten, um diese Vorurteile in den Köpfen der Leute abzubauen.
Wir haben da so ein Hammerlied, aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Das fasst es, glaube ich, nochmal gut zusammen. Und doch ist es total, ich glaube, wahnsinnig schwer. Also gerade dieses, wir hätten das jetzt nicht eingebracht, das Vorurteil gegen katholische Priester, dass es ein Problem mit sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern gibt. Jetzt haben wir es aber doch da und jetzt können wir da ja auch nochmal den Experten fragen. Bewegt die katholische Kirche sich aus deiner Sicht genug oder beschäftigen sie sich genug mit dem Thema, um Vorurteile dagegen abzubauen? Oder wie ist da dein Statement zu?
Also das hoffe ich und das denke ich auch. Also ich bin 2010 zum Diakon geweiht worden und im Jahr 2010 ist der ganze Missbrauchsskandal in Berlin am Canisius-Kolleg an die Öffentlichkeit gekommen. Und ich habe dann im Zuge der Ausbildung noch zur Priesterweihe 2011 das Praktikum in der Schule gemacht und bin jeden Tag in Bonifatius am Mehringdamm in die U7 gestiegen und nach Haselhorst, nach Spandau gefahren in die Schule. Und da waren in den diversen Zeitungen, die halt in der U-Bahn die Menschen lesen, immer große Bilder von katholischen Priestern, gekleidet, so wie ich auch heute gekleidet bin, mit Überschriften wie Missbrauchstäter und solchen, also ja, was ja auch in dem Sinne der Fakten, die halt für Jahre dann auch schon zurücklagen, aber leider eben geschehen sind, entsprach. Aber ich habe dann oft auch in den Augen der Menschen gesehen, was sie gedacht haben, als sie mich gesehen haben, weil ich eben als Priester dort in die U-Bahn gestiegen bin. Und das war schon nicht einfach manchmal. Ich bin auch verbal angegangen worden oder mit auf den Boden spucken etc. Das war schon, ja... Und dann kam die Presse zu uns und hat gefragt, ja, wie könnt ihr denn dann noch Priester werden in dieser Zeit, wenn das sozusagen alles dahinter steht? Die Überschrift, die sie dann gewählt haben auf den ganzen unseren Statements und unseren, ja, weil wir waren zu viert, die damals auf dem Weg waren, Priester zu werden, war einfach jetzt erst recht. Und das war eigentlich auch unsere so tiefe Überzeugung. Man kann nicht das, was geschehen war, nicht wegreden, auch nicht entschuldigen in dem Sinne, dass irgendwie... Ja, man darf es auf keinen Fall totschweigen und das war dann auch gut, dass es in die Öffentlichkeit kam und auch wieder aufgearbeitet und da ist die Kirche bis heute dabei, auch präventiv dann Maßnahmen zu ergreifen, damit das eben nicht mehr geschieht. Und aber ich denke, ganz besonders wichtig ist dann auch das persönliche Zeugnis, dass das eben Minderheit oder die einige wenige waren, leider Gottes auch dann immer zu viele, aber dass das nicht alle betrifft, dass man nicht pauschalisieren kann von einem Einzelnen, von einem Einzelfall auf eine ganze Gruppe, auf eine ganze Personengruppe, also eine Anzahl von Menschen, die einfach versuchen, das, ich sag jetzt mal normal, was immer die Frage ist, was ist normal, das zu leben, was sie halt ausmacht oder was sie prägt, auch religiös oder traditionell, kulturell, in welchem Anderssein auch immer. Dieses Anderssein des anderen, das darf ruhig sein. Das muss sein. Und trotzdem fällt es mir auch oft schwer, wenn ich weiß, da kommt jetzt schon wieder der oder der und ich stecke den sofort in die Schublade und sage, ja, eigentlich, aber mich dann auf den anderen einzulassen und ihn auch so sein zu lassen, wie er ist, das lerne ich immer wieder neu und versuche ich dann auch immer wieder neu, aber da hilft mir auch die Erfahrung, dass ich auch in meinem Anderssein von anderen angenommen wurde, auch an anderen Orten der Welt, mit anderen Menschen zusammen, anderer Religion, anderer Kultur, anderer Sprache. Also ich bin in der Ausbildung mit so vielen Nationalitäten zusammengestoßen, das ist echt schön. Ich war auch im asiatischen Raum für zumindest kurze missionarische Tätigkeit. Und das ist wirklich also begeisternd, dann zu erleben, dass da die anderen mich einfach auch, mich in meinem Anderssein akzeptieren, so wie ich bin. Und dann fällt es mir auch viel leichter, auf den anderen zuzugehen und der andere sein zu lassen, der er nun mal ist.
Da stimme ich Ihnen zu. Gerade das, was Sie mit der Kleidung erwähnt haben, dass das als Ihr Statement gesehen wurde, es trifft in dem muslimischen Bereich auch halt zu. Die Kleidung sagt ein Teil über den Menschen aus, aber nicht alles. Erst das Wort zeigt den Menschen oder präsentiert den Menschen und nicht die Kleidung. Und das finde ich, dass viele darüber hinwegblicken und nur die Kleidung sehen und die gleich in eine Schublade packen, wie Sie das schon ziemlich schön dargestellt haben, dass sie aufgrund ihrer Kleidung sofort in eine Schublade gepackt wurden und quasi auch diskriminiert worden sind. Und Sie haben es sehr gut zusammengefasst und ich wünschte mir, dass das auch genauso wäre bezüglich der Muslime, die hier in Deutschland leben und vor allem jetzt mit dem Hijab-Verbot, was jetzt immer so eine große Debatte ist, ob man dagegen stimmen soll, dafür stimmen soll. Man soll sie einfach leben lassen. Das ist auch ein Teil unserer Kultur, ein Teil unseres Glaubens und wir haben in Deutschland diese Glaubensfreiheit und wieso nicht uns unsere Glaubensfreiheit leben lassen und uns einen Teil unseres Glaubens wegnehmen. Das finde ich immer ein bisschen fragwürdig, wozu etwas im Gesetz zu stehen zu haben, aber dagegen dann zu agieren.
Jetzt ist immer der Zeitpunkt, wo ich gerne frage, möchte noch jemand etwas fragen?
An unsere zwei Schüler, wie empfindet ihr das denn? Vor allem jetzt gerade, was so passiert, das Drogenproblem hier in Henningsdorf oder an sich, das so groß ist. Dann auch Ausgrenzung, Diskriminierung. Empfindet ihr selber das in der Schule oder in eurem Alltag oder nicht?
Also ich komme ja nicht aus Henningsdorf, ich wohne auch nicht in Henningsdorf, ich gehe hier nur zur Schule, deswegen werde ich damit nicht so doll konfrontiert, aber gerade was so in unserer Schule passiert, also mit dem, hauptsächlich jetzt mit dem Drogenproblem, wurde ja in einer Parallelklasse von uns, wurden da ja auch Drogen gefunden. Und also ansonsten komme ich damit nicht so in Berührung.
Mit dieser Diskriminierung von Ausländern zum Beispiel bin ich der Meinung, sieht man jetzt nicht so extrem in Henningsdorf, weil man sieht ja auch zum Beispiel, dass jugendliche Deutsche auch mit jugendlichen Ausländern zu tun haben, weil auch in den Schulen und in den Klassen sind Deutsche und Muslime zum Beispiel oder anderes religiöse Person und von daher kriegt man es nicht so wirklich extrem mit.
Der Herr Bürgermeister hat relativ am Anfang erwähnt, dass Aufklärung quasi eine Lösung des Problems ist und sein kann. Denkt ihr, dass Aufklärung wirklich das Einzige ist, das helfen könnte oder es hilft?
Also in gewisser Weise schon. Jedoch würde ich sagen, dass es auch helfen würde, wenn man quasi mit ehemaligen Abhängigen reden würde, mit Drogenopfern quasi, die daran ihr Leben quasi zerstört haben. Und, ja.
Dann bedanke ich mich bei allen. Schön war's. Oder habt ihr jetzt noch Fragen aneinander?
Ja, ich würde mal interessieren, was bei Ihnen sozusagen der ausschlaggebende Punkt war. Sie haben gesagt, haben sich immer als Deutsche gefühlt und sozusagen, was war der ausschlaggebende Punkt, jetzt da anders zu denken? Einfach nur die Zeit in Japan oder was ist da passiert? Oder sozusagen ist das eine persönliche Entwicklung? Das will ich gerne verstehen.
Also ich denke mal, das hat bei mir auch sehr viel mit der ganzen Flüchtlingssituation zu tun. Nachdem der Krieg in Syrien so wirklich ausgebrochen ist und sehr groß geworden ist und viele Leute hierher flüchten mussten, hat man das erst dann sehr, also vor allem ich habe das sehr deutlich gespürt, wie negativ man gegenüber Menschen sein kann, die in Not sind. Wie herzlos man sein kann und wie kalt man sein kann. Also ich fühle mich in solchen Situationen eigentlich immer angesprochen, weil ich habe die gleiche Geschichte wie die, nur von einer anderen Zeit, aber es ist immer noch das Gleiche. Ich bin auch ein Flüchtlingskind. Die Kinder, die jetzt nach Deutschland kommen, sind auch, die mussten das Gleiche erleben. Und dann ist es traurig zu sehen, dass wir nichts davon gelernt haben. Es ist nicht das erste Mal, dass Leute aus anderen Ländern aufgrund von Krieg oder irgendwelchen anderen Situationen in ein Land fliehen müssen. Die haben keine andere Wahl. Und dann kommen sie hierher mit dem Wunsch, ein besseres Leben zu haben, etwas für sich aufbauen zu können und so willkommen zu werden, wie wir es manchmal tun, indem wir öffnen einfach nicht unsere Arme und unsere Herzen für die Menschen. Und das habe ich in der Zeit sehr stark empfunden. Und gerade da war mein soziales Engagement hier in der Stadt sehr groß, weil mich das wirklich betroffen hat. Weil ich habe mich wirklich in den Augen der Menschen gesehen und es hat sich nichts geändert. Es gibt immer mehr und immer neuere Orte, wo es das gleiche Problem gibt, wo Leute fliehen müssen. Zum Beispiel jetzt vor kurzem hat, okay, politisch weiß ich nicht so genau zu 100%, ob der Krieg zwischen USA und Iran angefangen hat. Aber es scheint so zu sein, als würde es jetzt immer schlimmer werden. Und es wird wieder Flüchtlinge geben. Was dann? Werden wir die Leute von da mit offenen Armen empfangen oder mit kalten Herzen? Ich habe mich mehr als jemand anderes gesehen als mein deutsches Ich. Weil das sich geändert hat, so viele andere Leute hier waren. Und dann war ich auf einmal eine von denen und nicht mehr eine von uns.
Ja, herzlichen Dank auch an Kim und an Tim für die Interviewfragen, an Johannes Schahn, den Priester der katholischen Kirche, zu den heiligen Schutzengeln Henningsdorf. Herzlichen Dank an Thomas Günther, den Bürgermeister der Stadt, und an Lema Safi, Bürgerin dieser Stadt und Studierende.
So, ich fasse noch einmal kurz zusammen. Vorurteile hat jeder und jede, egal ob bewusst oder unbewusst. Wichtig ist allerdings, miteinander zu reden. Aber ist das immer so einfach? Nehmen wir nun mal unsere Eltern.
Wie war die Schule? Weißt du, was mir meine Mutter früher gesagt hätte? Wir durften so etwas früher nicht. Früher war alles besser. Du isst, was auf den Tisch kommt. Musst du immer das letzte Wort haben? Diskutiere nicht mit mir. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, habe ich das Sagen. Machst du das bei deinen Freunden auch? Du bist wieder zu Hause, bevor es dunkel ist. Ohne Widerrede. Aber Dalli, ich zähle bis 3. Wie heißt eigentlich der süße Junge in deiner Klasse? Wie oft muss ich dir das eigentlich noch sagen? Du bist doch nicht mehr 3. Ich bin doch nicht dein Butler. Nimm dir doch ein Beispiel an Lena. Glaubst du, die macht das mit ihren Eltern? Hast du mir nicht zugehört? Immer das Gleiche mit dir. Weil ich älter bin. Es ist egal, was die anderen dürfen. Du setzt die Mütze jetzt trotzdem auf. Unterbrich mich nicht. Du musst wenigstens probieren. Sonst hast du nachher beim Abendessen keinen Hunger. Nimm dir lieber einen Teller, das krümelt so. Wie war die Schule? Weißt du, was mir meine Mutter früher gesagt hätte? Wir durften so etwas früher nicht. Früher war alles besser. Du isst, was auf den Tisch kommt.
Meine Mutter sagt, Junge, geh mal schlafen.
fahren alle in Urlaub, aber ich soll auf die Straße, sagt Farin Urlaub. Ja okay, jetzt steh ich hier, doch bin allein vor einer Wand. Da bin nur ich und sonst nichts, nur dieser Stein in meiner Hand. Es ist ein einsamer Krieg gegen den Dreck, der mich umgibt. Den verfickten Dreck, den scheinbar keiner außer mir sieht. Aber wie auch, wenn niemand rausschaut, lieber auf der Couch mit Frauentausch oder Bauer sucht Frau. Und ja, natürlich nur ironisch und nur so nebenbei. Aber im Vergleich mit den Opfern, da ist das eigene Leben schon geil. Ein Hund weiß nicht, wenn er bellt, und alles ist gut, solange die auf RTL noch bisschen dümmer sind als du.
Und ich schieße in die Luft, ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Drei Schüsse in die Luft, der Einzige hier draußen bin leider wieder ich. Und ich schieße in die Luft, doch keine Reaktion, nur Beschwerden über Kraft. Drei Schüsse in die Luft, die Revolution oder Berlin Tag und Nacht.
Du wirst mich enttäuscht, wenn du nie etwas erwartest. Und bevor du etwas falsch machst, dann mach mal lieber gar nichts. Irgendjemand sagt schon irgendwann mal irgendwas. Ansonsten musst du halt zufrieden sein mit dem, was du hast. Und selbst wenn alles scheiße ist, du pleite bist und sonst nichts kannst, dann sei doch einfach stolz auf dein Land. Oder gib die Schuld ein paar anderen Namensschwein. Hey, wie wär's denn mit den Leuten im Asylbewerberheim? Und nein, ich war nie anti alles, ich war immer anti ihr. Doch hab schon lange angefangen, mich mit Dingen zu arrangieren. Und genau das wollte ich nie, ich bin schon viel zu lange hier. Ich muss hier weg, denn ansonsten werd ich irgendwann
nicht. Ich schieße in die Luft, ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Drei Schüsse in die Luft, der Einzige hier draußen bin leider wieder ich. Und ich schieße in die Luft, doch keine Reaktion, nur Beschwerden über Kraft. Drei Schüsse in die Luft, die Revolution oder Berlin Tag und Nacht.
Allen ist alles egal, außer der Handyvertrag.
Ich male alles schwarz.
Mit 390 Euro Harz kommt man nicht weit im Biomarkt.
Und ich male alles schwarz.
Dein verkackter Kommentar war natürlich nur ein Spaß, alles klar.
Und ich male alles schwarz.
Die ganze Nacht besoffene Vollidioten bedienen der Barte 7 Euro die Stunde, aber schwarz.
Ich schieße in die Luft, ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Drei Schüsse in die Luft, der Einzige hier draußen bin leider wieder ich. Und ich schieße in die Luft, doch keine Reaktion, nur Beschwerden über Kraft. Drei Schüsse in die Luft, die Revolution oder Berlin Tag und Nacht. Ich schieße in die Luft. Drei Schüsse in die Luft.
Kommunikation hat ja mindestens zwei Seiten. Lasst uns mal ganz kurz überlegen, was sich Eltern und Erwachsene von uns anhören können.
Chill mal. Ich hab schon meine Hausaufgaben gemacht. Ich hab schon mein Zimmer aufgeräumt. Ich will das nicht essen. Nerv mich nicht. Geh raus aus meinem Zimmer. Lass mich in Ruhe. Leon ist doch nur ein Freund. Aber Lisa darf schon. Warum seid ihr eigentlich immer so peinlich? Er hat angefangen. Ich bin halt in der Pubertät. Was gibt es zum Mittagessen? Ich bin halt noch jung. Jetzt gibt es Beef. Immer erzählst du das Gleiche. Ja, ja, das hast du vorhin schon gesagt. Mach ich später. Ich war's nicht.
Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann habt ihr eindeutig das Vorurteil widerlegt, dass Jugendliche eine verdammt kurze Aufmerksamkeitsspanne haben.
Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar Spatzen auf ihn ein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie. Und es passt in Spatzenhirne nicht hinein.